Willkommen bei Konkret, dem Podcast der HeroCon. Vom Handwerker-Event des Jahres direkt in deine Ohren. Ob Digitalisierung, Fachkräftesicherung oder neue Wege der Auftragsgewinnung. Wir bringen das Handwerk mit den klügsten Köpfen der Branche zusammen. Konkret, klar, echt, handfest.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Konkret, dem HeroCon-Podcast. Und auch heute bin ich wieder nicht alleine und ich freue mich ganz besonders, dass heute Peter Haas mit dabei ist, Hauptgeschäftsführer von Handwerk Baden-Württemberg, kurz Handwerk BW. Und genau, komplett richtig müsste es der Baden-Württembergische Handwerkskammertag sein. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Peter?
Fast. Der Baden-Württembergische Handwerkstag. Nicht Handwerkskammertag, aber das kann ich erklären, dass es nicht nur der Kammertag ist.
Okay, hervorragende Einleitung. Als Hauptgeschäftsführer, was ist so deine Hauptfunktion? Warum gibt es euch und was macht ihr?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Erstmal freut mich, dass wir heute uns auch hier mal wieder treffen, jenseits der sonstigen Zusammenkünfte auf großen Events. Handwerk BW als Kurzfassung des Handwerkstags ist die Dachorganisation von allen Organisationen, die in Baden-Württemberg was mit Handwerk zu tun haben. Und wie gesagt, nicht nur die Kammern. Das unterscheidet uns auch von mancher Landesorganisation woanders. Bei uns sind 8 Handwerkskammern Mitglied, aber auch 50 Landesfachverbände, Landesinnungsverbände, die dann quasi ihre entsprechenden gewerklichen Innungen vertreten. Auch die 35 Kreishandwerkerschaften sind bei uns mit im Boot und wir bilden quasi die Klammer um all das, was die vor Ort machen und in ihren Gewerken. Und vor fast 70 Jahren haben sich all diese Organisationen überlegt, unsere Lobbyarbeit in der Landeshauptstadt gegenüber einem Landtag, einer Landesregierung und im Konzert der anderen Verbände, wo man ja auch gucken muss, dass man ein bisschen mal sich Platz schafft und Sichtbarkeit organisiert, dass diese Arbeit machen wir nicht jeder für uns, jeder für sich, sondern da ballen wir die ganze Kraft der Wirtschaftsmacht von nebenan und geben uns einen Dachverband, der dieses Geschäft für uns besorgt. Also ich sage mal so, wer sich ein bisschen in der Verbandswelt auskennt, wir sind quasi der kleine ZDH auf Landesebene. Und das ist etwas, was wir jetzt mit großem Elan hier machen, um einfach die Stimme des Handwerks zu sein. 140.000 Betriebe haben wir hier im Land, 800.000 Beschäftigte. Das ist also schon eine Wucht, die uns auch ein gutes Gewicht gibt hier im politischen Geschäft.
Ja. Ja, super spannend. Auch ein cooles Zitat. Wir sind der kleine ZDH. Das werde ich mir merken. Aber vielleicht nochmal auch ein bisschen persönlich zu dir. Du hattest ja auch ein Leben vor dem Hauptgeschäftsführeramt. Ja. Wie bist du vom, ich sag mal, nahezu Star-Journalist, der Herbert Grönemeyer interviewt hat, jetzt nach Stuttgart gekommen?
Also was mit Herbert Grönemeyer stimmt, aber Starjournalist war ich nie. Ich habe schon als Schüler den Berufswunsch Journalist gehabt. Also bei mir brauchte man nicht viel Berufsorientierung. Das wusste ich schon irgendwie so in der Mittelstufe und habe da viele Praktika gemacht und dann auch für die Lokalzeitung gearbeitet. Komme aus dem Rheinland, habe da so viel im Kölschen und Bonner Karneval dann meine Wochenenden verbracht und meine Artikel geschrieben, ein bisschen Taschengeld verdient und wollte das immer werden und bin dann nach der Schule zum Radio. Ich habe dort eine Ausbildung zum Redakteur gemacht und auch als Redakteur gearbeitet und habe dann während des Studiums, was sich dann doch noch angeschlossen hat, viele Jahre als freier Journalist gearbeitet. Beim Radio, als Moderator, auch beim Fernsehen, als freier Redakteur und habe wirklich das bunte Leben dort mitgenommen und neben Herbert Grönemeyer eine ganze Reihe von Promis auch vor dem Mikro und vor der Kamera gehabt und habe dann irgendwann gesagt, naja, jetzt hast du viele Jahre Journalismus gemacht und du hast auch Volkswirtschaft und Politik studiert. Wie kann man das denn eigentlich zusammenfassen? Und habe mich dann dafür interessiert, tatsächlich in die Kommunikation zu gehen, also in das Thema Öffentlichkeitsarbeit und bin dann erstmal Pressesprecher geworden und da zufälligerweise, das war jetzt gar nicht so das erste Ziel, in einer Handwerkskammer, aber da gab es halt die Chance, auch mal die Stadt zu verändern. wechseln, mal aus dem Rheinland rauszukommen. Bin nach Hamburg gegangen, war da ein paar Jahre Pressesprecher der Handwerkskammer Hamburg. Und so bin ich dann in der Verbands- und Organisationswelt gelandet. Und dann gab es so eine gewisse Zeit Ausflüge in die Sphäre der Arbeitgeberverbände. Und bin dann aber jetzt vor 5 Jahren ins Handwerk zurückgekehrt mit großem Spaß, weil ich das damals schon ganz klasse fand. Und als dann die Möglichkeit hier in Baden-Württemberg bestand, für den Handwerkstag die Hauptgeschäftsführung zu besetzen, habe ich gesagt, oh, super, zurück ins Handwerk, weil ich liebe diesen Wirtschaftszweig wirklich. Ich liebe die Unternehmerinnen und Unternehmer, das ganze Flair, die Grundhaltung. Und deswegen, du sagtest, ich hatte ein Leben davor, aber jetzt habe ich auch ein Leben im Handwerk. Ich bin zwar selbst kein guter Handwerker, aber ich lebe es mit Leib und Seele, für diese Branche Lobbyarbeit zu machen.
Ja, aber da gibt es ja einige Menschen, denen es so geht. Also ich habe auch zwei linke Hände und mein Problem ist, ich bin Rechtshänder. Andersrum wär super. Und Nagel in die Wand, gar kein Problem. Aber genau, bei Bohren und Dübeln wird es dann schon, also das kriege ich mittlerweile auch hin, weil ich habe jetzt genug auch Bekannte, die aus dem Handwerk kommen. Aber wie würdest du sagen, also das kurz zusammengefasst, also ich überlege jetzt schon, wie betitelt man das? Ich würde jetzt sagen, vom Journalismus zum Lobbyismus.
Von mir aus ja. Also ich habe kein Problem mit dem Begriff des Lobbyisten. Manche denken ja, das sei ein Schimpfwort.
Aber am Ende ist es ja eine Übersetzung für Meinungsvertreter.
So ist es. So oder Interessenvertreter. Also. Und es kommt ja, Lobbying kommt ja tatsächlich aus der Situation, die man in den USA hatte, wo Verbandsvertreter, Wirtschaftsvertreter, Interessenvertreter sich dann im Kongress, also dort im Parlamentsgebäude, in der Lobby, also unten im Eingangsbereich, im Flur aufhielten, weil ins Parlament selbst durften sie nicht rein. Also haben sie unten gewartet, bis die Abgeordneten rauskamen. Und wenn sie dann kamen, hat man sie dort abgefangen und gesagt, übrigens, eine wichtige Sache habe ich noch. Und deswegen, also die in der Lobby saßen, um Politiker zu überzeugen und für ihre Interessen zu gewinnen. Das sind die Lobbyisten. Also es ist einfach eigentlich nur eine Ortsbezeichnung, wo die Arbeit verrichtet wird. Und Für mich ist das so ein Weg.
Gerade in der Politik, also wenn ich mir den Bundestag vorstelle, da gibt es ja auch diese Vorhallen. Da warten ja auch manchmal Journalisten. Das heißt, der Weg vom Journalismus zum Lobbyismus ist auch da dann gar nicht so weit. Also rein örtlich betrachtet.
Das ist tatsächlich so. Und dann gibt es halt noch einen verbindenden Punkt. Das ist die Kommunikation. Mhm. Also im Grunde der Tisch, an dem ich früher saß und an dem ich jetzt sitze, der ist derselbe, nur auf der anderen Seite. Aber an diesem Tisch wird kommuniziert. Es geht um Botschaften, es geht um Meinungsbildung, es geht um ein grunddemokratisches Verfahren, nämlich aus einer Vielfalt von Meinungen nachher Kompromisse zu bauen. Etwas, was heutzutage bei einigen in Verruf gekommen ist, der Kompromiss als Ergebnis demokratischer Prozesse. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Verbände da kein Ballast sind in einer Demokratie oder Akteure, die irgendwo zu falschen Entscheidungen führen, im Gegenteil, sondern wir bringen unsere Kompetenz ein, manchmal in Konkurrenz zu anderen. Und dann muss man schauen, welche Ergebnisse hinten rauskommt. Und jeder ist natürlich wie in einem Wettbewerb auch immer dafür, dass man möglichst viel rausholt. Aber wir können auch damit leben, wenn mal andere gewinnen oder wenn man tatsächlich zu Kompromissen da finden muss. Das ist ein ganz, ganz normales Vorgehen. Und das habe ich als Journalist, als Reporter früher beobachtet. Und ich habe ja eine Zeit lang dann bei den Arbeitgeberverbänden auch Tarifverhandlungen mitgeführt. Und da muss ich sagen, das war dann tatsächlich sehr befriedigend, dass man nicht mehr vor der Tür warten musste, bis die da drin fertig waren, sondern dass man mal mit rein durfte. Und das ist jetzt das Schöne an der Arbeit jetzt. Aber ich liebe natürlich immer noch das, was ich früher auch gemacht habe. Diese erste Liebe Radio vergeht nie. Also wenn ich dich jetzt auch mit diesem Mikrofon sehe, da bin ich schon ein bisschen neidisch.
Genau, das ist ein Mikro, macht noch keinen guten Radiojournalisten, glaube ich, aus. Mein Team nennt mich manchmal liebevoll auch Radiogesicht, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das kenne ich auch, genau. Sie haben ein richtiges Radiogesicht.
Nichtsdestotrotz, machen wir weiter. Du hast gesagt, Lobbyismus und Interessensvertretung ist immer, also ist basisdemokratisch und auch immer ein Kompromiss, und Kompromisse an sich sind de facto ja nichts Schlechtes. Das ist für mich die perfekte Überleitung, wenn man an Baden-Württemberg denkt, ihr hattet gerade eine Landtagswahl. Genau, ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch ziemlich aktiv wart. Was waren so die zentralen Punkte und Aufgaben, die ihr vor der Wahl mit ins Spiel gebracht habt, um quasi ein möglichst starkes Handwerk für Baden-Württemberg zu erreichen, und vielleicht auch nach der Wahl, weil man hat ja auch in der Presse durchaus gemerkt, dass es ging ja in Teilen beim Boxen, würde man sagen, unter die Gürtellinie in manchen Bereichen. Ob dem so war, muss jeder für sich beurteilen. Ob manche ihre Hausaufgaben vielleicht nicht so gründlich gemacht haben, wie man sie hätte machen können, ist eine andere Sache. Wie hast du das erlebt bisher?
Ja, also unser Job, das ist ja tatsächlich eine der Kernaufgaben für uns als Handwerk BW, als Landesorganisation, dass wir alle 5 Jahre in Wahlen dann zur Hochform auflaufen und sagen so, jetzt gilt es, die Pflöcke einzurammen für 5 weitere Jahre Politik, und was ist da fürs Handwerk dann drin und was können wir da dann einspeisen an Forderungen, an Korrekturen, an neuen Ideen, die unseren Wirtschaftszweig dann auch nach vorne bringen, die uns fördern, die uns irgendwie unterstützen. Und da haben wir lange vorher mit angefangen, über ein Jahr vor der Wahl, haben wir über unsere Gremien dann mit vielen Diskussionen unsere Forderungen formuliert. Wir haben ein paar aus der alten Forderungsliste von 2021, die noch nicht abgearbeitet waren, auch wieder übernommen und ein paar neue Sachen ergänzt. Zum Beispiel als ganz zentrale Forderung war da drin, die Meisterprämie, die es hier seit einigen Jahren gibt, in Höhe von 1.500 Euro zu verdoppeln. Das war eine Forderung. Verdoppelt die Meisterprämie, 3.000 Euro. Das wollen wir jetzt als
Ganz kurz zur Zwischenfrage. Wie viele Meister kommen jedes Jahr in Baden-Württemberg neu hinzu? Also wie viele machen ihren Abschluss ungefähr?
Das sind so je nach Jahr, also weil die Statistiken manchmal dann auch konjunkturelle Effekte oder sowas wie Corona-Krise drin haben, aber um die 5.000 bis 6.000.
Okay.
So, und das ist also, es ist ein Millionenbetrag, den wir da im Landeshaushalt dann auch jetzt schon bekommen und der da höher werden soll. Aber also jenseits des Arguments, mehr ist immer schön.
Genau, aber ich wollte nur dazu sagen, also wenn man das verdoppeln würde, wir reden da über, ich glaube, 7,5 Millionen Euro mehr, wenn es jetzt, weiß ich, 5.000 oder 6.000 Meisterinnen und Meister sind. Das ist ja gefühlt für Landespolitik ein symbolischer Wert, oder?
Also, ja, oder wie wir hier in Baden-Württemberg immer sagen, ein Nasenwässerle. Und deswegen haben wir auch kein schlechtes Gewissen, aber nichtsdestotrotz, es ist eine Zahl, die auch eine gewisse Logik hat, weil wir sagen, wir wollen die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Wir wollen, dass die Politiker diesem schönen Versprechen, der Meister ist genauso viel wert wie der Master, auch Taten folgen lassen. Und das heißt, dass die Meisterschule und die Prüfungen ähnlich behandelt werden müssen wie ein Studium, das weitestgehend kostenfrei ist, sowohl der Verlauf wie auch dann nachher die Abschlüsse. Und wenn man dann anguckt, was kostet denn ein junger Handwerker, eine junge Handwerkerin heutzutage dann der Meister, dann sind das halt etliche 1.000 Euro. Und die werden natürlich vom Bund schon gefördert durch sogenannte AFBG, durch Zuschüsse, teilweise auch Dinge, die man dann gar nicht mehr tilgen muss, dann auch Zuschüsse zum Meisterstück und so weiter. Das unterscheidet sich ziemlich stark natürlich in den Gewerken, je nachdem, wie hoch der Materialeinsatz ist. Da ist es dann teilweise dann beim Tischler, der ein seltenes, teures Holz benutzt fürs Meisterstück, sehr viel teurer als bei einem Friseurmeister. Aber im Durchschnitt handelt es sich um ein paar tausend Euro und die werden halt im Moment noch nicht voll gedeckt von allen Fördermitteln. Und mit der Verdoppelung von 1.500 auf 3.000 Euro, das zeigen auch die Erfahrungen aus anderen Ländern, die uns da jetzt schon voraus sind, kommt man bei vielen, vielen Gewerken tatsächlich an die Nullgrenze ran. Und das ist dann der Anfang von Gleichwertigkeit. Deswegen stand das ganz stark im Zentrum unserer Forderung. Wir haben dann noch 25 weitere Forderungen gemacht, also insgesamt 26 für 26. Das war eine schöne Headline. Die konnten sich die Politiker auch gut merken. Wir sind damit ja auf Parteitage gegangen, wir hatten da unsere Infostände, wir haben Briefe geschrieben, wir hatten ein eigenes Wahlpodium mit allen Spitzenkandidaten, exklusiv fürs Handwerk. Und da haben wir ihnen das so oft erzählt, bis sie es nicht mehr hören konnten. Und siehe da, du sagst vor der Wahl und nach der Wahl, die Verdoppelung der Meisterprämie steht jetzt im Sondierungspapier und wird auch im Koalitionsvertrag stehen.
Ja, also das macht ja auch, macht total Sinn. Aber du sagtest 26, Meisterprämie jetzt ein, ich sag mal, sehr plakativ, sehr gut merkbares Beispiel. Hast du noch zwei, drei andere Beispiele, wo du sagst, okay, das, ich stelle mir das ein bisschen vor, 26 für 26. Du hast auch gesagt, Kompromisse, wahrscheinlich, wenn da von 10 umgesetzt werden, seid ihr schon nicht unglücklich.
Ja. Also definitiv. Also das würde ich natürlich öffentlich jetzt gegenüber den Politikern nie so sagen, dass weniger auch reicht. Aber manche Themen sind ja dann auch keine Handwerksthemen pur, sondern sind eher so aus der Mittelstandsdenke, manchmal auch allgemein wirtschaftlich. Also wenn wir zum Beispiel eine zentrale Forderung haben, Reduzierung von Berichts- und Dokumentationspflichten, große Überschrift Bürokratieabbau. Dann ist das etwas, was die Chemieindustrie und Hotelgastronomie in Baden-Württemberg genauso unterstützen würden. Und da kommen jetzt auch Punkte. Auch dazu steht schon was im Sondierungspapier. Wenn wir dann sagen, wir wollen eine bessere Berufsorientierung, aber auch mehr Berufsorientierung, mehr Praktika und das in allen Schulformen, dass auch Gymnasiasten stärker ihre Berufserfahrungen während der Schulzeit im Bereich der beruflichen Ausbildung machen. Das heißt also, dass man als Gymnasiast bis zum Abitur nicht nur Berufe kennenlernt, für die man studieren muss, sondern für die auch eine Ausbildung da ist, dass man auch mal ein Praktikum im Handwerk macht. Dafür werben wir. Das kann man landespolitisch sehr, sehr gut hinbekommen, weil ich meine, Bildungspolitik, okay. Schulpolitik ist jetzt eigentlich das Kernthema der Landespolitik. Dafür werben wir, da sind wir noch lange nicht am Ziel, weil Gymnasien sich da immer noch zu sehr wehren, das Handwerk reinzulassen. Und dann gibt es ein weiteres Beispiel, das ist zum Beispiel eine stärkere Bekämpfung der Schwarzarbeit. Da haben wir in den letzten Jahren in einigen Gewerken, nehmen wir nur mal die Barbershops bei den Friseuren, aber nach wie vor auch beim Bau, Probleme gegenüber den rechtschaffenden Mitgliedsbetrieben und die Verwaltungsbehörden des Landes sind da nicht so hinterher, wie wir uns das wünschen würden, schon gar in der Sanktionierung, also in der konkreten Bestrafung. Dass der Zoll mal irgendwo rumläuft, das passiert dann schon, aber dass dann wirklich mal auch Strafen ausgestellt werden und wir als Handwerkskammern können dann zwar Untersagung nach Handwerksrecht machen, aber wir können halt keinen Strafzettel ausstellen. Das ist auch eine der zentralen Forderungen.
Ja. Die ganze Thematik, du hast Verbände auch angesprochen, also dass jetzt die Interessen des Handwerks vertreten werden, auch gegenüber der Politik, das macht man ja meistens auch in einer gewissen Form, ich weiß nicht, ob Konkurrenz das richtige Wort ist, aber jeder Spitzenverband stellt sich natürlich oder setzt sich erstmal für seine primären Interessen ein. Du hattest gerade andere Verbände genannt, Bürokratieabbau zum Beispiel. Macht ihr dann auch manchmal mit anderen Verbänden gemeinsame Sache, dass ihr gemeinsam auftretet und zur Landespolitik geht?
Also das ist eigentlich wie im Sport. Erstmal ist es ein sportlicher Wettbewerb, jeder für sich. Mhm. Und da, wo es Sinn macht, Mannschaften zu bilden, weil man sagt, die Konkurrenz ist jetzt nochmal eine ganz andere, außerhalb unseres eigentlichen Spielfelds, da machen wir das. Allianzenbildung ist eine ganz besonders beliebte Übung bei mir. Und ich finde, das gehört auch zu moderner Verbandsarbeit dazu. Dieses jeder für sich funktioniert nicht in 100%. Dafür haben wir mittlerweile viel zu viele Akteure. Ja, auch nicht nur Verbände, viele NGOs, viele Netzwerke, die sich auch nur zu einem Thema bilden, auch teilweise nur zeitweise bilden, also Kampagnen, Aktivisten und so weiter. Ganz viele, die auf diesen Markt draufgekommen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und deswegen muss man immer schon abschätzen, in welcher Thematik dringe ich alleine durch, habe ich genügend Relevanz und wo muss ich mich stärken durch Partner. Und ein ganz schönes Beispiel, weil wir eben bei der Bürokratie waren, war jetzt vor 2 Jahren die sogenannte Entlastungsallianz. Da haben wir, das war auch ein Zufall, wir saßen an einem Tisch, wir treffen uns so zweimal im Jahr mit den Spitzenverbänden der Industrie, dem Spitzenverband der Industrie- und Handelskammern und dann den Spitzenverbänden der Kommunen. Also Städte, Gemeinden, Landkreise, sitzen wir so an einem Tisch und bequatschen mal ein paar Themen. Und da ist Wirtschaft und Kommune sich oft gar nicht so einig. Aber bei einem Termin hatten wir dann alle so den absoluten Groll und Gram über Bürokratie. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja interessant, ne? Also nicht nur wir Unternehmensvertreter schimpfen, sondern sogar die Vertreter der Bürgermeister und Landräte. Und offensichtlich haben wir einen gemeinsamen Feind, nämlich den Amtsschimmel. Und daraus haben wir einen gemeinsamen Brief entwickelt, den wir damals betitelt haben. Da hatte ich ein bisschen Sorge, ob diese Überschrift nicht ein bisschen zu heftig ist. In großer Sorge um unser Land haben wir diesen Brief an den Ministerpräsidenten genannt. Mittlerweile bin ich eher der Meinung und also traurigerweise der Meinung, dass das absolut ins Schwarze getroffen hat, dass man sich große Sorgen um Deutschland, auch um Baden-Württemberg als Standort machen muss. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal gemeinsam, Politik, Wirtschaft, Kommunen, darüber nachdenken, was hier abzubauen wäre, wie wir entlasten könnten. Da hat sich Herr Kretschmann damals als ja jetzt dann scheidender MP ein bisschen gewehrt, aber gemerkt, und das ist jetzt der Punkt, er hat wirklich gedacht, er könnte das aussitzen. Hat gemerkt, gegen diese Allianz aus 8 Verbänden kommt er auch medial nicht mittelfristig, langfristig an. Und dann hat er klein beigegeben und hat gesagt, gut, dann machen wir das jetzt mal, dieses Format. Und dann haben wir ein Jahr lang wirklich übelste Detailarbeit gemacht und beispielsweise das Landesgaststättengesetz verändert. Das hat dann auch unsere Bäcker gefreut, weil man jetzt tatsächlich keine großartige Genehmigung mehr vom Amt braucht, wenn man etwas verändert oder ein Café eröffnet, sondern man muss es nur noch anzeigen, also Brief hinschreiben, dann darfst du loslegen und musst nicht mehr wochenlang warten. Das ist Bürokratieabbau im Kleinen.
Ja, aber ich meine, davon gibt es ja tausende Beispiele.
Tausende.
Und am Ende das Problem bei Bürokratie ist ja, es hat ja einen Selbsterhaltungszweck.
Absolut, also, absolut. Gut, dass du das sagst, weil das, weil es ja so ein Megathema ist und vielleicht viele, die den Podcast jetzt auch sehen, sagen, genau das triggert mich auch. Aber beim Schimpfen muss man immer gucken, ob man wirklich die Bürokratie, die im Gesetz steht, beschimpft oder die, die sie vollziehen. Ich gebe dir ein ganz lustiges Beispiel. Die Bäcker und Metzger haben sich bei uns immer wieder beschwert, dass sie bei den Kontrollen in ihren Betrieben immer wieder aufgefordert werden, Listen zu schreiben mit der Kontrolle der Kühltemperaturen in ihren Kühlschränken und Kühlräumen. Obwohl die Dinger alle seit Jahren durchdigitalisiert sind, man kann das auslesen und so weiter, werden die immer wieder angehalten, schön Papierlisten zu führen, also wie bei den Klos, die man irgendwie an der Raststätte sieht, ne, jede Stunde kontrolliert. So, und sagen, das ist doch totaler Blödsinn. Dann haben wir uns beschwert beim zuständigen Minister. Das geht gar nicht so, das muss abgeschafft werden. Antwort des Ministeriums, das gilt längst nicht mehr. Also haben sie uns bewiesen, vor Jahren schon ein Schreiben des Ministers an alle nachgeordneten Behörden, ihr müsst das nicht mehr von den Bäckern und Metzgern aufschreiben lassen. Nur die Beamten vor Ort, die haben es entweder nicht gelesen oder nicht kapiert oder haben gesagt, nee, sicher ist sicher. Ich lasse immer noch aufschreiben. Und das ist dann das Problem. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben dann das Antwortschreiben des Ministers an alle Bäckereien und Metzgereien verteilt und gesagt, das hängt ja direkt neben dem Meisterbrief. Und wenn einer kommt, dann verweist ihr auf die Unterschrift des Ministers, dass ihr das nicht mehr machen müsst. Also das ist es tatsächlich. Es steht gar nicht mehr im Gesetz. und trotzdem wird es vor Ort noch gemacht und da muss man auch ran.
Das heißt, es ist quasi, es gibt auch einen großen Teil an Schattenbürokratie.
Ja, so kann man das nennen. Schöner neuer Begriff, danke.
Genau, mir ist aufgefallen vor kurzem, also ich meine, dass du sehr, sehr aktiv und umtriebig und auch, das finde ich ja auch fürs Handwerk sehr, sehr erfrischend, ja auch gerade auf anderen Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn sehr aktiv bist und auch da zeigst, was passiert und wo du unterwegs bist. Und ist ja, ich gehe davon aus, dass andere Geschäftsführer ähnlich aktiv sind. Man kriegt es noch nicht so mit. Und eine Reise, die mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, du warst vor kurzem in Berlin. Und hast viele Spitzenvertreter und Co. auch auf der Bundesebene getroffen.
Ja.
Wie steht diese lokale Arbeit in Baden-Württemberg mit der Bundesebene zusammen? Also, wenn du nach Berlin fährst, was ist da dann der Auftrag?
Also gut, die Bundeshauptstadt ist natürlich auch voller Baden-Württemberger. Nicht nur, weil ganz viele Schwaben auf den Prenzlauer Berg gezogen sind, sondern im Deutschen Bundestag sitzen auch eine ganze Reihe Abgeordnete hier aus dem Südwesten. Im Bundesrat sitzt eine Delegation aus Baden-Württemberg. Und witzigerweise der aktuelle Kanzleramtsminister beispielsweise, der engste Mitarbeiter des Kanzlers selbst, ist ein Baden-Württemberger, Thorsten Frei. Das heißt, unsere Lobbyarbeit konzentriert sich natürlich in erster Linie hier auf die Landespolitik, aber viel, was unsere Betriebe tagtäglich belastet oder auch die Arbeit in den Betrieben prägt, ist natürlich ein politisches Ergebnis der Bundespolitik und sind Gesetze, die in Berlin gemacht werden. Nehmen wir jetzt nur gerade mal die Diskussion um die Gesundheitsreform. Und wenn dann überlegt wird, wie denn die Sozialversicherungsbeiträge in Zukunft sein müssen, dann trifft das auch unsere Handwerksunternehmer jeden Monat, wenn sie einen Lohn machen. Und deswegen können wir halt nicht nur Landespolitik machen, sondern wir müssen ab und zu auch auf die Bundespolitik gucken, auch wenn das natürlich im Kern der Job der Kolleginnen und Kollegen beim ZDH ist. Aber da, wo wir dann die Schwaben und die Badener in Berlin treffen wollen. Da machen wir das dann einmal im Jahr auch selbst und dann holen wir uns die Spitzen unserer Mitgliedsorganisationen zusammen. Wir waren jetzt eine Truppe von 30 Leuten, Kammerpräsidenten, Verbandsvorsitzende und machen dort 2 Tage lang Druckbetankung und wirklich so einen Terminmarathon, um erstens mal mit eigenen Ohren zu hören, wie die Lage gerade ist, aber selbst auch nochmal zu sagen, was uns stört. Denn tatsächlich, wenn wir uns zum Beispiel über das Arbeitsschutzthema Asbest beklagen, dann hilft das nichts, das bei der Landesregierung zu machen, weil sie da einfach tatsächlich nur begrenzt zuständig ist.
Ja, das Thema Interessensvertretung, Lobbying, ist ja, wie gesagt, schon mal erwähnt, dass es manchmal negativ behaftet ist, auch wenn es einfach nur sinnvoll ist, um basisdemokratische Prozesse zu unterstützen. Man weiß ja selber schon, je größer eine Organisation wird, man ist nicht in allem Experten. Das kann man ja auch nicht von jedem Politiker erwarten, der am Ende dann Entscheidungen trifft. Deswegen hilft es ja. Nichtsdestotrotz, was ich wahrnehme, ist, dass gerade im Handwerk wird gefühlt viel über die Politik geschimpft. Mal konkreter, mal im Allgemeinen, da oben muss sich was ändern damit. Glaubst du, dass dieser Prozess mehr aus dem Handwerk selbst kommen muss oder es tatsächlich ein Umdenken in der Politik geben muss?
Ich glaube, je kleinteiliger oder je mittelständischer ein Wirtschaftszweig geprägt ist, umso mehr liegt die Meinung auf der Zunge. Ein Inhaberunternehmer, ein Familienunternehmer mit einem Betrieb mit 10 Leuten, der überlegt nicht lange, ob etwas politisch korrekt, diplomatisch ist, sondern wenn der einfach was quersitzen hat und er sagt, das geht mir richtig auf den Keks. Ich bin Handwerker geworden, um Handwerker zu sein und nicht Bürohengst, dann sagen die das. Und ich finde das auch ganz hilfreich, die Stimme des Volkes da immer mal wieder aufzunehmen. Unser Job ist es dann immer wieder, solche Meinungen auch mal zu bündeln und zu kanalisieren, manchmal auch ein bisschen so umzuformulieren, dass sie nicht als Frontalangriff wirken, aber manchmal ist auch der Frontalangriff auch für unsere Lobbyistenarbeit gar nicht so schädlich. In den Industrieverbänden, wo größere Konzerne auch dann sehr dominant sind, da wird vielleicht manchmal etwas zurückhaltender formuliert, aber die überlegen sich ja auch intern manchmal jedes Wort dreimal. Was den Anlass zur Kritik betrifft, finde ich, ist der in den letzten Jahren auch größer geworden und berechtigter geworden. Wir haben es mit einer zunehmenden Entfremdung der Politik von Wirtschaftsthemen und mit einer reduzierten Wirtschaftskompetenz zu tun.
Jetzt kommt so der kleine Titelhammer nochmal rein. Hast du zwei, drei Punkte, an denen du das konkret festmachen kannst? Also was genau sind diese Beispiele, wo du sagst, okay, diese Unzufriedenheit, die wird zunehmend gerechtfertigter?
Also, um es mal gerecht zu verteilen, fangen wir mal bei der vorherigen Bundesregierung an, der Ampel. Was dort mit der Heizungsgesetzkatastrophe dort verschuldet wurde, nämlich, ich will gar nicht jetzt en Detail über das Gesetz und seine Regelungen sprechen, sondern die Art und Weise, wie das dann diskutiert wurde, das hat dazu geführt, dass im Bereich SHK-Handwerk über Monate, mittlerweile Jahre hinweg, das Geschäft zurückgegangen ist, weil die Leute gar nicht mehr wissen, was eigentlich künftig gilt. Und sie dann zu Reparaturen neigen statt zum Austausch. Jetzt plötzlich wieder sagen, nach den letzten Äußerungen, doch vielleicht wieder Gas und nicht Wärmepumpe. Also es ist eine Katastrophe, eine Kakophonie. Und das liegt daran, dass Politik nicht rechtzeitig mit den Machern gesprochen hat, mit denen die Politik auf der letzten Meile umsetzen. Nämlich oftmals unsere Handwerker, die dann im Keller stehen und sagen, so, jetzt wird hier ein Gesetz montiert in Form von einer Technologie X oder Y und dann den Groll abkriegen über das, was in Berlin verzapft wurde. Hätte man das SAK-Handwerk oder das Handwerk in Gänze mal frühzeitig gefragt im Habeck-Ministerium, hätten wir manches schon vorhersagen können, dass das so und so nicht funktioniert. Und das zeigt sich manchmal an wirren Blüten. Es gab ja damals auch die Diskussion, dass der Schornsteinfeger dann verpflichtet ist, sich den Personalausweis zeigen zu lassen, um zu gucken, ob die Oma jetzt 80 ist oder älter, nach dem Motto, wenn du jünger bist, dann musst du irgendwie noch erneuern, wenn du älter bist, darfst du den alten Kessel drin stehen lassen. Ein Schwachsinn hoch 10. In der neuen Koalition ein ebenso gutes Beispiel, die 1.000 Euro Entlastungsprämie. Ja, vielen Dank für gar nichts. Ja, da sagt eine Bundesregierung, die Arbeitgeber dürfen ihren Arbeitnehmern jetzt 1.000 Euro zahlen. Also erstens wurden die Arbeitgeber vorher nicht gefragt, ob sie es überhaupt haben. Und zweitens wurde es dann so verkauft, als sei das tatsächlich eine Kostendämpfung der Politik. Und ich habe es kürzlich dann in einem Radiointerview auch so formuliert, Friedrich Merz läuft als Geschenkeonkel rum, aber mit dem Portemonnaie von einer anderen Tante. Und das ist tatsächlich auch sowas von wirklichkeitsfremd und da darf man auch mal schimpfen.
Es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat dafür. Freibier für alle, der Letzte zahlt. So, so kommt mir das ein bisschen vor. Also am Ende, das ist ja keine Entlastung, sondern eine Zusatzausgabe einfach für die Betriebe. Also
so ist es.
Es gibt ja auch, Social Media verzeiht und vergisst ja auch wenig. Glaube ich, ein Interview von 23, wo auch diese Entlastungsprämie ja schon mal von der anderen Regierung kam und da hat ein gewisser Herr Merz da so gegengepoltert, als, glaube ich, Flickenteppich bezeichnet.
Ja. Und jetzt, also das wäre ein schönes Streitgespräch, was man vielleicht von der KI mal produzieren lassen könnte. Ein Streitgespräch zwischen Friedrich Merz von heute und damals.
Das hätte ich hinbekommen, ja.
Oder ich auch jetzt kürzlich den Gedanken hatte, möglicherweise werden wir ja auch schon von Heidi Reicheneck regiert, aber gefangen im Körper von Friedrich Merz. Insofern, man wundert sich tatsächlich über manches, was damit mit völliger Ignoranz und Inkompetenz über wirtschaftliche Effekte entschieden wird.
Ja, ich meine, die Liste ist ja ewig lang, über Parteigrenzen hinweg. Die einzige Unterscheidung ist nur, bist du gerade in der Regierung oder in der Opposition. So, dann vergisst man früher oder schneller oder langsamer, je nachdem. Was halt, also auch da gesagt, ich meine, wenn es eine Entlastungsprämie wäre, dann zieh halt einfach so lange Lohnsteuer nicht ab, bis 1.000 Euro erreicht sind. Dann wäre es eine Prämie, die der Staat zahlt.
Absolut, das war auch mein erster Gedanke. Macht's doch nicht on top, sondern macht's doch quasi einfach runterrechnend. Das wäre betriebswirtschaftlich kompetent gewesen.
Das wäre dann auch wirklich eine Entlastung und keine Belastung für eine andere Seite.
Wäre dann super. Sind ja ein paar hundert Euro, die dann mehr netto vom Brutto hängen bleiben. Die Arbeitnehmer hätten sich genauso gefreut. Die Arbeitgeber hätten nicht mehr gezahlt. Die Politik hätte sich einreihen können in die Kreativen, die sowas auf die Spur bringen. Aber wenn du
gesagt,
natürlich...
Hätte Merz ja sich sogar feiern können für den 2023er März.
Da, absolut. Nach dem Motto, so macht man es, lieber
ja gut,
Olaf.
War wirklich schlecht. So, und jetzt machen wir es gut, aber naja, gut. Sie werden sich bestimmt irgendwas dabei gedacht haben, hoffe ich.
Ich glaube nicht.
Ja, müssen wir mal schauen. Wir sind ja auch gerade dabei, oder du hast auch gesagt, beziehungsweise Thema Lobbyarbeit. Ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen, es arbeiten, oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe, in der Brand 1 ungefähr 800.000 Menschen in der deutschen Automobilindustrie und ungefähr 5,5 Millionen Menschen im Handwerk. Wieso hat, ist alles nur ein Gefühl, aber die Automobillobby eine deutlich stärkere Meinungsvertretung und mehr Gehör als die Wirtschaftskraft von nebenan, die am Ende des Tages dieses Infrastruktur-Sondervermögen ja irgendwie umsetzen muss?
Weil, also es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist die Lobbyarbeit der Automobilindustrie natürlich eine über viele, viele Jahrzehnte stärker professionalisierte gewesen. Und es war immer sehr singulär. Eine Industrie, wenige Unternehmen, ein Verband. Das heißt, wenn da irgendwas gewünscht war, ist das innerhalb von wenigen Minuten aus den Konzernzentralen über den Verband in die Politik reingegangen. Und dann haben sie natürlich sofort gewuchert und gesagt, also hier, Wolfsburg, Rüsselsheim, Sindelfingen, alles Wähler. Und dann gerät der Abgeordnete erstmal in Schockstarre. Das Handwerk mit seinen Dutzenden von Organisationen, auch im Bund, Bundesfachverbände, 53 Handwerkskammern, 130 Berufe, die jetzt vordergründig erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Sag mal, Friseur und Fliesenleger haben nur bei einigen beide was mit Platten zu tun. Aber ansonsten komplett.
Einige, einzige Gemeinsamkeit, die arbeiten meistens drinnen. Ne?
Genau. Aber diese wirklich Maurer, Bäcker rühren auch was an. Aber es ist tatsächlich so, so heterogen. Und daraus eine Stimme zu machen, ist natürlich schon eine Aufgabe für sich. Diese Meinungsbildung zu organisieren, aus dieser Heterogenität heraus, das ist schon mal viel interne Arbeit. Das ist eine tägliche Riesenleistung, die auch ein ZDH da vollbringen muss. Und das ist natürlich Zeit, die in so einem singulären Thema wie Automobil dann anders verwendet wird. Und ich glaube, dass wir aber in den letzten Jahren auch mittels unserer Kampagne Das Handwerk Wirtschaftsmacht von nebenan da Fahrt aufgenommen haben und dieses nach vorne gehen, an die Rampe gehen, Selbstbewusstsein, Rücken gerade machen, vielleicht manchmal sogar ein bisschen mehr Relevanz vorgeben, als man in bestimmten Themen hat. Das ist in der heutigen Zeit, in dieser Phase, die von Aufmerksamkeit unglaublich lebt, eine Aufmerksamkeitsökonomie, sehr, sehr wichtig. Und da ist vielleicht auch noch Luft nach oben, dass wir uns da versuchen, immer wieder vorne an die Rampe zu stellen. Wir haben ein Medientalent als ZDH-Präsidenten. Ich glaube, also ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, an der das Handwerk so oft in Talkshows, in Nachrichtensendungen auch vertreten war. Und das ist das, was man jetzt da braucht. Aber da haben, wie gesagt, andere Branchen, die halt sehr viel engere Themen haben, sehr viel kleinere Mitgliedschaften, haben da Vorsprung.
Ja. Hast du eine Lösung? Ich meine, gerade wenn du sagst, 140.000 Betriebe, also das ist, da
hier
seid
in
ihr ja,
ja.
Da seid ihr ja in Baden-Württemberg die Interessensvertretung von all diesen Betrieben, die euch ja stark machen. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Automobilindustrie, ist natürlich auch die Relevanz, wenn es einem Betrieb schlecht geht, eine ganz andere, als wenn es VW schlecht geht. Mhm. Das heißt auch mit Wirtschaftshilfen und allem drum und dran.
Ja.
Genau, die gefühlt kriegen die Kleinen ja immer weniger ab als die Großen. Und genau, wenn man sich anschaut, so okay, Rettungsgelder und trotzdem Dividenden ausschütten und sowas.
Stromsteuer.
Ja, genau, du bist leider zu klein zum Sparen, es tut mir leid.
Ja,
super,
aber das,
schöne Dinge, aber hast du,
da arbeiten wir gegen. Also ich habe genau aus dieser Motivation heraus oder aus diesem Frust heraus, dass man angeblich dann zu klein ist, obwohl man riesengroß ist in der Menge, haben wir die Kampagne, die wir jetzt zur Landtagswahl gemacht haben, also der Rahmen, in dem wir dann auch unsere Forderungen eingebracht haben, betitelt mit dem Slogan, mit dem Handwerk gewinnt man Wahlen. Jeder 10. Wahlberechtigte in Baden-Württemberg ist Handwerker. So, und allein diese Relation hat manche der Abgeordneten und der Parteigänger da auf dem Parteitag wirklich überrascht. Aber also jeder 10. ist Handwerker. Also, ja.
Warum finde ich jetzt dann keinen?
Ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie jetzt auch noch den Handwerker und seine Familie zusammenrechnen und gucken, dass vielleicht der Partner, die Partnerin, die Kinder auch schon wahlberechtigt sind, was ja jetzt tatsächlich mit der Absenkung auf 16 Jahre beim Wahlalter auch der Fall war, habe ich gesagt, dann sind es sogar am Ende jeder 7. Ist quasi Teil einer Handwerkerfamilie, jeder 7. Wahlberechtigte. Und das ist, was ich eben meinte, mit manchmal muss man auch das, was man selbst schon weiß, noch viel stärker ins Schaufenster stellen. Als Rheinländer habe ich sowieso kein Problem damit, den manchmal bescheidenen Baden-Württembergern zu sagen, komm jetzt, volle Kanne,
ja.
Attacke.
Was hilft's, wenn du gut bist und das niemand weiß?
So. Ja, vor allen Dingen, weil das Lustige ist ja, die Mutter aller Sprüche, was Marketing betrifft, hat ja mit uns zu tun. Klappern gehört zum Handwerk. Witzigerweise macht das Handwerk das selbst nicht immer so.
Ich finde das auch ein anderer Spruch, den habe ich auch im Handwerk kennengelernt. Also jemand, der Marketing im Handwerk gemacht hat, der hat gesagt, erst wenn deine Ohren anfangen zu bluten, fängt es draußen an zu wirken.
So ist es.
Und deswegen, ich glaube, diese plakativen Sprüche, so doof es klingt, aber 26 für 26 oder jeder 10. Wahlberechtigte ist Handwerker.
Mal, hast du dir auch schon gemerkt?
Ja, im Vergleich zu, ich sag mal, Spitzenvertretern oder Politikern, genau, höre ich manchmal zu. dementsprechend, genau, schaue ich, also das, aber das macht halt Sinn, das so aufzubauen, weil du wirst halt von allen Ecken und da vielleicht auch ein bisschen Verständnis für die Politik, du wirst ja aus allen Ecken beschossen mit,
ja,
hier müsste man, hier könnte man und am Ende, genau, ist wie eine gute Präsentation, du musst halt eine Kernbotschaft mitnehmen und vielleicht auch zwei und dann ist schon viel gewonnen und darauf kann man dann aufbauen und am Ende, genau, wir könnten noch 27 andere Themen anreißen, von Fachkräftethema, Digitalisierung, Bürokratie haben wir schon leicht angeschnitten, würde ich noch einmal kurz den Bogen spannen. Konkret ist der Podcast der HeroCon und du bist dieses Jahr auch mit dabei.
Ja.
Mit der, also auch das freut mich wirklich, wirklich wahnsinnig, weil am Ende, wir haben bei uns so das Motto, dass wir nicht diese, also wir nehmen nicht für uns in Anspruch, dass wir irgendwie politische Meinungsmache machen wollen, sondern bei all den Rahmenbedingungen, wie wir sie gerade haben, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Vielleicht doch zwei. Entweder du setzt dich an deinen Stammtisch und resignierst und meckerst rum, oder du schaust, wie machst du mit den Rahmenbedingungen das Bestmögliche für deinen Betrieb da draus. Und jetzt sind es noch drei, oder du entscheidest dich aktiv, das ist auch ein Thema Richtung Ehrenamt, du hast ja auch ohne das Hauptamt die Möglichkeit, dich zu engagieren, was an dem Status quo zu verändern. Und wir sind eben dabei zu sagen, okay, wie machen wir aus all dem das Beste? So, ja, wir wissen, das nervt, aber es gibt Unternehmen, die gehen voran, die verändern einfach, obwohl es natürlich besser gehen würde oder die Rahmenbedingungen einfacher sein könnten. Wir bauen eine offene Plattform und auch da, ich meine, du bist im Hauptamt unterwegs, triffst da auf ein paar Handwerker, was uns wahnsinnig freut, weil ich glaube, um das erfolgreich zu machen, muss man wirklich alle an einen Tisch holen. Und genau, vielleicht magst du mal in so zwei, drei Sätzen sagen, warum du, obwohl das ganze Thema Neutralitätsgebot und Co. mit dabei ist, Genau, was hat dich an der Idee der HeroCon vielleicht begeistert?
Ja gut, also das Neutralitätsgebot gilt ja in politischer, parteipolitischer Hinsicht, dass das wird ja überhaupt nicht tangiert, dadurch, dass ich mich interessiere, was eigentlich im Bereich der Netzwerkarbeit im Handwerk an Neuigkeiten da ist. Und wenn solche Veranstaltungen entstehen und vor allen Dingen, wenn sie mehr als einmal passieren, und dann ja kurz davor sind, Tradition zu werden, dann muss man da hingucken. Das ist eine Entwicklung. Da gibt es offensichtlich einen Marktbedarf, den ihr bedient. Und die Leute, die da sind, die mal kennenzulernen, ihre Motivationen auch zu hören und zu schauen, welche Diskussionen wollen die denn da auch führen? Welche Hilfestellungen brauchen die denn? Das ist vornehmste Arbeit eines Verbandsvertreters. Und ihr legt es ja darauf an, auch eine bundesweite Sichtbarkeit da zu haben, dass man aus dem gesamten Bundesgebiet zu euch reisen kann. Deswegen ist es für mich als Baden-Württemberger auch spannend, mal zu gucken. Denn eines ist klar, die Wirklichkeit endet jetzt nicht an meinem Horizont. Und wenn da etwas entsteht, was beispielsweise auch von unseren Handwerksorganisationen in ihrer angestammten Art und Weise noch nicht abgedeckt wird, dann ist es ja trotzdem da. Und es sind Betriebe, die in ihren Handwerkskammern in der Handwerksrolle eingetragen sind. Und insofern sind es auch Mitglieder, denen man zuhören muss. Und es ist eine gute Gelegenheit. Die melden sich sonst vielleicht nicht. Die schreiben sonst keine Mail und bitten um Hilfe oder rufen mal an, sondern die sind da und dann wollen wir sie da mal treffen. Ich bin immer hochinteressiert an solchen Innovationen. Ich glaube, das ist noch die alte journalistische Neugier in mir, wenn Menschen zusammenkommen und was Neues entwickeln, das ist eine News und da muss ich hin.
Sehr schön. Genau, also wie gesagt, freut uns wirklich sehr, dass du den Weg nach Dortmund findest und auch auf der Bühne zweimal vertreten sein wirst, also mindestens. Vielleicht haben wir noch weitere Schandtaten vor. Das müssen wir gucken, was das Ganze
ergibt. Ich bin da.
Hervorragend. Und am Ende genau auch da nochmal die Einladung an alle Hörerinnen und Hörer. Genau, es ist nicht nur Weiterbildung und viele Workshops und Speaker, sondern es geht auch wirklich ums Vernetzen vor Ort. In der Event-App habt ihr die Möglichkeit, mit jedem in Kontakt zu treten. Dazu genau zählt auch Peter Haas. Glaube ich, so nah kommt man, also du bist ja schon sehr, sehr nahbar, aber Menschen wie dich trifft man ja nicht jeden Tag. Also es sei denn, man arbeitet bei und oder für dich.
Man trifft mich jeden Tag irgendwo.
Ja,
aber
genau.
Nicht alle.
Und genau, in dem Sinne freut mich wirklich wahnsinnig, dass du mit dabei warst. Ich hätte jetzt wirklich noch 2 Stunden weiter mit dir über verschiedenste Themen sprechen können, weil genau, erfrischend ist, du bist sehr, sehr erfahren in den Dingen, die du tust, klar in der Sprache und genau, am Ende trotzdem immer offen, neue Blickwinkel kennenzulernen. Und
so, jetzt aber Schluss mit Lob hier.
Ja, ist ja gar kein Lob. Das ist ja eine Mischung aus Lob und vielleicht auch vergiftetes Lob in die Branche, weil das steht so hervor, weil ganz, ganz viele sagen, okay, ich gucke manchmal, wenn ich mit Vertretern anderer Organisationen spreche, passiert dann so, ja, muss ich gucken, ob das Schwarze der Fingernägel noch da ist, weil da schon auch manchmal noch eher so konservativeres Revierverhalten da ist. Also ich kann sagen, es haben nicht alle Leute applaudiert, dass wir die HeroCon ins Leben gerufen haben. Und das aufzubrechen, dafür braucht man eben Partner an verschiedenen Ecken, die eine Idee bewerten, wie gut vielleicht eine Idee ist und nicht von wem sie kommt. Und deswegen freue ich mich über jeden, also eingeladen sind sowieso grundsätzlich das Handwerk, sich das anzuschauen, was wir da in Dortmund machen. Wenn jemand sagt, okay, in den Themen Automation und KI, Wachstum und Zukunftskräften habe ich überhaupt gar kein Problem, da läuft alles bei mir, dann bist du da trotzdem richtig, weil dann möchte ich die Leute auf der Bühne stehen sehen. Und
ja, und vor allen Dingen, also ein Wirtschaftszweig mit 1 Million Betrieben und 5 Millionen Menschen in ganz Deutschland, die wird man nicht mit One-Fits-All-Konzepten bedienen können. Also lassen wir da auch ein paar mehr Blüten blühen. Wichtig ist, dass alle Akteure, die sich um diese Zielgruppe da bewerben, möglichst einen kooperativen Grundgedanken haben, sich nicht feindlich gesonnen sind, ja, und schauen, dass immer eine Dialogbereitschaft da ist. Und wie gesagt, Horizonterweiterung, die entsteht dadurch, dass man das Bötchen noch mal eine Meile weiterfährt.
Ja, schöner hätte ich es nicht zusammenfassen können. Bei uns, es gibt eine Tradition, also seitdem ich das hier moderiere, gibt es eine Tradition. Mein Gast hat das letzte Wort. Das ist aber, ich sag mal, den vorletzten Anschlag, den ich auf dich vorhabe, weil es gibt jetzt bald eine neue Tradition. Der nennt sich der HeroCon Fragenhagel.
Okay. Das heißt, ich kriege jetzt beide Traditionen, oder was?
Du kriegst jetzt beide Traditionen und wir machen sie danach zu einer.
Okay.
In dem Sinne. Ich stelle dir ein paar Fragen und versuche die einfach so gut es geht und kurz es geht zu beantworten. Es darf hageln. Bist du bereit? Hervorragend. Peter, was macht für dich ein perfektes Event aus?
Spaß und keine Pausen.
Currywurst oder Waffel am Stiel?
Currywurst, ganz klar.
Bei der Aftershow-Party, bist du an der Bar oder auf der Tanzfläche?
Beides. Mit dem Glas auf der Tanzfläche.
Worauf freust du dich am meisten bei der HeroCon?
Ich glaube auf überraschende Momente. Also Leute, die mich ansprechen und dann inspirieren.
Was sind im Handwerk im Moment die wichtigsten Zukunftsthemen?
Die Integration von KI in den Betriebsalltag als ganz selbstverständliche, keine Angst machende Sache. Die Deckung des Fachkräftebedarfs und vor allen Dingen ganz vorne Nachfolge.
Passt perfekt, die Folgefrage. Handwerk oder KI?
Geht jetzt schon Hand in Hand bei Betrieben, die richtig vorne dabei sind.
Wenn du von 26 für 26 einen Punkt sofort umsetzen dürftest, welcher wäre das?
Dann die zugesagte Meisterprämie zu verdoppeln, aber nicht erst im nächsten Haushalt, sondern ab morgen.
Wunderbar. Peter, jetzt kommt die zweite Tradition. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dein letztes Wort.
Ein Wort oder ist es sozusagen ein Satz?
Du darfst auch einen Schachtelsatz bauen.
Oh Gott, keine Sorge. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in Dortmund.
Perfekt. Peter, vielen, vielen Dank und genau, wir sehen uns spätestens in Dortmund.